Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Und ich, Andrea Marti, bin jetzt im Kloster St. Otmarsberg in Utzne, Oblate im benediktinischen Kloster St. Otmarsberg, wenn das Leben im Geist von der Regel vom heiligen Benedikt gestalten. Sie leben das mit einem Beistand von den Mitmenschen und mit der Hilfe der Brüder. Darum schliessen sie sich mit ihrem Gelöbnis an eine benediktinische Gemeinschaft an. Was das für die Oblaten konkret bedeutet, erfahren wir vom Verantwortlichen für die Oblaten, dem Pater Benno Häcklin. So begrüße ich Sie bei Radio Gloria ganz herzlich, Pater Benno, und ich freue mich auf das Interview mit Ihnen.
Und ich möchte alle Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen und Ihnen einen gesegneten Tag wünschen. Wir sind ja erst vor dem Mittag, wir sind im Vormittag drin, ist also der Tag noch vor uns, der grosse Teil. Und jetzt kommt die Andrea dran und fragt mich über das, was sie will wissen.
Wo liegt der Ursprung der Oblaten, Pater Benno?
Also dem Wort nach liegt der Ursprung in der Regel vom heiligen Benedikt. Der hat im 59. Kapitel über die sogenannten Oblatenbubli geschrieben. Es hat früher Ältere gegeben zu seiner Zeit, wo junge Buben ins Kloster gebracht haben und sie Gott dargebracht haben. Offerre heisst auf Latinisch übergeben, opfern. Und Oblatus ist der Geopferte. Und von daher kommt der Name Oblate. Weil die Oblate später nach dem Noviziat eine Oblation, eine Opferung an Gott vollzieht, in Gegenwart der Gemeinschaft vom Kloster. Wir haben zur Zeit haben wir zwei Novizen in der Ausbildung als Oblate. Die sind vor ein paar Wochen sind die ins Noviziat aufgenommen worden. Das dauert ein Jahr. Und nach dem Jahr können sie dann die Oblation vollziehen.
Wie würden Sie die Spiritualität des heiligen Benedikt umschreiben, insbesondere die der Oblaten?
Oblaten sind Weltleute, die in der Welt leben, in ihrem Beruf, in ihrer Familie. Aber sie haben im Kopf, sie wollen die Spiritualität der Benediktinerregel in ihrem weltlichen Leben pflegen. Und wenn wir das kurz umschreiben wollen, der heilige Benedikt sagt im Kapitel 57 bei der Aufnahme von einem Noviz, von einem Kandidat, man soll ganz gut aufpassen, ob er wahrhaft Gott sucht. Also die Gottsuche des Menschen soll unser Ziel sein. Und das ist auch das Ziel der Oblaten. Ob er in allem Gott sucht. Und das Zweite, würde ich sagen, ist die Verherrlichung Gottes. Im Kapitel 57 sagt der heilige Benedikt, dass die Handwerker im Kloster, die Überschuss erzeugen, die das Kloster nicht selber braucht, können die Sachen verkaufen, aber sie sehen jetzt um einen billigeren Preis geben, wie das in der Welt draussen gehandelt wird. Andere würden sagen, Schmutzkonkurrenz gegenüber denen, die draussen mit ihrer Handarbeit das Leben verdienen. Aber der heilige Benedikt hat ausdrücklich gesagt, damit in allem Gott verherrlicht werde. Also die Verherrlichung Gottes in allem und jedem, das muss unser Hauptziel sein im Leben. Und das sehen die Oblaten in ganz besonderer Weise eben auch pflegen. In ihrem Umfeld, wo sie leben, ihrem Beruf, wo sie ausüben, sehen sie alles zur Verherrlichung Gottes tun. Das sind die zwei Eckpfeiler, die ich sehe als Spiritualität auch von den Oblaten, genau wie von den Mönchen im Kloster.
Heisst das, dass die Oblaten einen Teil, den sie verdienen im weltlichen Leben, müssten abgeben?
Nein, gar nicht so. Wir haben absolut für die Oblaten keine Verpflichtungen, dass sie irgendwie im Kloster da besondere Zuwendungen machen, sondern wenn sie hier kommen, geben sie gewöhnlich etwas fürs Essen oder wenn sie hier übernachten. Wir haben jedes Jahr ein Sicherwochenende vom Freitag bis zum Sonntag Und da, natürlich haben sie ihre Zimmer besetzt hier, und dann zahlen sie gewöhnlich etwas für die Zimmer und für die Kosten. Also ein freiwilliger Beitrag, dann kein fester Beitrag.
Pater Beno, Sie haben gesagt, man muss das prüfen, ob ein Oblat oder einen zukünftigen Oblat Gott will suchen. Wie tun Sie das überprüfen?
Ja, das sieht man schon. Wir haben jedes Jahr etwa 6 Zusammenkünfte. Da kommen die Oblaten in Gottesdienst am Morgen und essen dann mit uns am Mittag. Und am Nachmittag ist ein Vortrag für die Oblaten zu einem entsprechenden benediktinischen oder auch allgemeinkirchlichen Gegenstand. Zum Beispiel bin ich jetzt dran, über die benediktinische Heiligkeit Vortrag zu machen, das Jahr. Auch über die Regel, was sie uns an Element für die Heiligkeit, für die persönliche Heiligung gibt und wie das gelebt wird im Orden, was für Heilige das wir haben und so weiter. Also es geht einfach um die benediktinische Heiligkeit das Jahr, unseren Zusammenkünften. Und wenn die Oblaten kommen, sieht man sofort, wie die sich einstellen zu denen, die schon da sind, also zu den Kollegen und Kolleginnen, könnte man sagen, Mitoblater und Mitoblatinnen. Und es ist wirklich, ich muss es sagen, in den letzten Jahren war immer ein guter Geist an diesen Tagungen. Wir hatten immer so ein freundliches Miteinander und Füreinander gehabt. Und man ist nett miteinander, man hilft auch einander mit dem Gebet, man hilft auch, indem man sich einsetzt füreinander, auch im Alltag und so weiter, wenn jemand krank ist oder so, besuchend und so weiter. Also ist alles so, in dem Sinn sieht man dann schon, wie sich die Leute einstellen, ob sie wirklich den Geist vom Heiligen Benedikt suchen oder nicht. Und letztlich ist das eben das Gott suchen. Und sie tun da wirklich andächtig mitmachen bei der Heiligen Messe. Wir beten den Rosenkranz miteinander an dem Sonntag, wenn wir zusammenkommen. Und eben in den Vortrag, dass sie auch Fragen stellen, wenn sie Fragen haben, interessiert sind am Thema und so weiter. Also so stelle ich fest, wie einer sich eignet als Oblat oder nicht.
Wie viele Oblaten gibt es?
Bei uns haben wir etwa 30. Und eben zwei sind jetzt im Noviziat. Und die werden dann im nächsten Sommer, beim nächsten Einkehrwochenende, werden die dann die Oblation vollziehen, wenn sie selber wollen. Also von uns aus, glaube ich, steht nichts in der. Die Mitoblaten nehmen es gut an, die beiden sind zwei bestandene Männer, die im Beruf, einer ist Lokführer und der andere ist in einem Musikgeschäft im Aussendienst tätig und sehr engagiert in seiner Pfarrei. Und der andere, der Lokführer, kommt sehr oft hier während der Woche zu Kirche, wenn er frei hat und am Sonntag gewöhnlich ist er da, sogar in der Vesper, komplett am Abend ist er da. Also wenn er Zeit hat, fährt er über den Rücken und kommt hier in Kirche.
Das heisst also, nicht nur Leute von Utzen sind bei den Oblaten, sondern von der ganzen Schweiz?
Ja, sie kommen von der ganzen Schweiz. Wir haben die, die in Bern wohnen, die Nähe von Bern, eine ist im Berner Oberland. Andere sind in Tuliken, Aarau und so weiter. Von der ganzen Schweiz können sie zusammenkommen.
Was sind die Aufnahmebedingungen, dass ich Oblat wird?
Ja, sie müssen einfach ein religiöser Mensch sein, der strebt eben nach Gott. Sucht nach Gott, wirklich in allem Gott will finden. Und zweitens, dass er alles zur Verherrlichung Gottes will tun. Und dass er ein treues Glied der katholischen Kirche ist. Wie wir auch.
Was muss man erbringen, dass man Oblat sein darf?
Ja, dass man also die Oblation macht. Und danach gehört man zur Gemeinschaft der Oblaten. Und die Gemeinschaft der Oblaten hat Anteil am Gebet der Brüder im Kloster und kann sich jederzeit an uns wenden, wenn er irgendein persönliches Problem oder Anliegen hat. Kann er sich an uns wenden und man schaut zu helfen, wenn man kann.
Muss ein Brevier auch beten oder gibt es da
Nein, wir haben also keine besonderen Gebetsverpflichtungen, aber einige von diesen Oblaten beten zum Beispiel nach dem Magnificat, Stundengebet jeden Tag. Oder haben sie selber ein Gebetbuch mit den Stunden, mit Chorgebet drin. Also sie können das ganz frei, wie sie wollen, gestalten.
Und gibt es Veranstaltungen wo man, oder Anlässe, wo man muss teilnehmen muss?
Ja, eben die 6 Zusammenkünfte, die wir haben im Jahr, die sollten also alle besuchen. Aber natürlich, es gibt immer wieder Ausnahmen, familiärer Art oder so, oder Kranken. Wir haben jetzt verschiedene, die krank sind. Eine ist im Altersheim, die gar nicht mehr raus kann. Die gehe ich diese Woche gerade noch besuchen, wenn es möglich ist. Und die müssen sich einfach anmelden oder abmelden. Ich tue jedes, vor jedem Treffen tue ich einen Brief schreiben, auch mit den neuesten Nachrichten aus dem Kloster, dass sie wissen, was los ist im Kloster. Und sie sind also wirklich im Grunde genommen sehr interessiert. Und die meisten fühlen sich wirklich uns zugehörig. Oder fast ja, praktisch alle. Ich meine, sonst würden sie die Operation nicht machen. Wie gesagt, wenn sie da sind, ist immer eine herzliche Atmosphäre. Wir tun gemeinsam am Tisch zu Mittagessen im Refektorium vom Kloster. Und das schätze ich die Oblaten, dass sie es dafür wirklich mit uns essen auch. Und das ist immer ein ganz netter Mittag, bis eigentlich bis ungefähr um 13:30 geht das eigentlich.
Pater Benno, Sie haben die Oblation erwähnt. Wie sieht das konkret aus?
Das ist also am Morgen im gewöhnlichen Konventamt sind die beiden, die jetzt die Oblation vollziehen, sind da. Und die werden dann nach der Ansprache, nach dem Evangelium, werden die vorgeführt an die Stufe vom Altar. Und dort tun sie dann die Oblationsformel vorlesen, vor dem Abt. Und alle Mönche sind in den Chorstallen hier anwesend. Also sie tun vor der Gemeinschaft von St. Thomasberg tun sie die Oblation vollziehen. Und gehören nachher zur Oblatengemeinschaft, wo im Kloster in dem Sinn integriert ist, dass sie zu uns gehören. Das ist etwas Ähnliches wie der dritte Orden bei den Franziskanern oder bei den Dominikanern. Und wenn jemand schon bei den Franziskanern oder bei den Dominikanern im dritten Orden ist, kann er bei uns nicht oblat werden. Das schließt sich kirchenrechtlich aus, dass man an zwei Orten eigentlich den gleichen Stand hat.
Aber könnte man wechseln, zum Beispiel von den Franziskanern zu den Oblaten?
Da müssen natürlich dort den Austritt geben. Ich weiß nicht, wie das für sich ging. He?
Wie ist denn das bei euch? Kann man den Austritt geben?
Also bis jetzt hat noch niemand sich abgemeldet von der Oblation. Ich wüsste also nicht, wie das ging. Aber wahrscheinlich, wenn er wirklich würde sagen, genau wie, dann würde man einfach sagen, gut, wir akzeptieren das. Es ist hier ein Entschluss, also fertig. Genauso wie ein Professor, einen Mönch, der Professor abgeleitet, wenn er nach gewisser Zeit zur Überzeugung kommt, das ist nicht mein Beruf, kann er um Dispens eingeben. Und die Dispens von den einfachen Gelübden, von den zeitlichen Professen, kann unser Präses geben, selber. Für ewige Professen, feierliche Professen, braucht es die römische Dispens. Der muss also den Heiligen Stuhl dispensieren. Aber bei den Oblaten würde das unser Abmachen einfach gut, wir akzeptieren es. Und dann wird das zu den Akten gelegt, sein Austrittsschreiben zu seiner Oblation angeheftet. Und dann hat man das im Archiv und hat eine Geschichte von dem Oblaten.
Die Oblatengemeinschaft, wie viele Mitglieder hat die?
Wir haben jetzt 30 mit diesen zwei Novizen. Und wir tun eigentlich nicht extra Propaganda machen. Das ist mehr oder weniger so Mund-zu-Mund-Propaganda. Oder wenn man jetzt gerade jemanden sieht, der jetzt zum Beispiel häufig bei uns kommt, in die Kirche, kann man ihn eigentlich ansprechen, hat jetzt sein Interesse, ein bisschen näher mit dem Konvent zusammen zu sein. Dann könnten sie in unsere Oblatengruppe kommen. Und so ist es tatsächlich passiert mit den zwei letzten Offizien, die wir jetzt haben. Die waren hier oft in der Kirche. Und so hat sich der Kontakt ergeben. Der eine kommt von Olten. Und der war sehr oft in der Gegend beruflich mit dem Musikgeschäft. Der reist um für Musikinstrumente, elektronische. Und ist Spezialist auf das. Und dann ist der auch am Mittag ist der bei uns in der Mittagsfuhre gewesen. Und ist nachher noch eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde in der Kirche gesessen und hat seine Meditation gemacht. Und einen schönen Tag hat er gefunden, ja, er möchte eigentlich mit uns sprechen und hat dann gehört von diesen Oblaten. Und so ist dann das gekommen, dass der Peter also auch Oblat geworden ist. Oder jetzt noch Witz.
Haben Sie den Fall auch schon mal gehabt, dass jemand Oblat war und nachher ins Kloster eingetreten ist?
Nein, bis jetzt haben wir das noch nie gehabt. Weil gewöhnlich sind das eben eher ältere Leute, die kommen, schon im Mittelalter. Wir haben keine eigentlich junge Oblaten. Die jüngsten sind etwa so um die 40, 45 Jungen. Es sind zwei, die einer ist Oblaten, der andere ist Kandidat, also Interessierte. Zuerst ist man über ein Jahr Interessierte, Kandidat, und nachher kommt man ins Noviziat und dann kommt man zur Oblation und ist dann voll Mitglied von der Oblatengemeinschaft.
Schön. Vater Benno, was denken Sie, ist bei den Oblaten zentral?
Das Streben nach christlicher Vollkommenheit. Das ist ja für jeden Christ, von der Taufe her, Grundverpflichtung. Nur viele leben es halt aber leider nicht. Das ist ja das heutige Elend in der Kirche. Wir haben so viele Taufe, die sich absolut nicht um die Taufverpflichtung kümmern. Und das sind ganz wenige, die dann eben zu dieser Oblation kommen, die sagen, wir wollen etwas mehr machen, wieder nur einfach Christen sein in der Welt. Wir wollen schon in der Welt leben, aber wir möchten wirklich auch ein Beispiel geben als Christen und hier die Hilfe haben von einer Gemeinschaft, die doch viel betet eigentlich jeden Tag. Wir sind etwa 3 Stunden im Chor und dazu noch die Heilige Messe und das Privatgebet, das jeder sollte pflegen. Unter anderem auch jeden Tag ein Rosenkranz beten als Mönch. Das kommt alles in den Oblaten nicht zu gut, weil die eingeschlossen sind in unserer Gebetsgemeinschaft.
Pater Benno, was müssen wir denn initialisieren, dass der christliche, katholische Glaube wirklich wieder mehr praktiziert und gelebt wird?
Ja, also vor allem müssen die noch glauben und die noch praktizieren, noch mehr das Zeugnis geben. Also ich sage Ihnen, wie das ist heute, wenn man in die Pfarreien rauskommt. In grossen Pfarreien, grossen Kirchen sind vielleicht 30 Leute da. Von Pfarreien, die 400, 500 oder 1000 Leute haben. Und vor allem die Jungen fehlen. Kein Kind. Ich habe schon Sonntagsgottesdienst erlebt, wo der einzige Ministrant ist, das einzige Kind war, das teilgenommen hat. Da sind wir noch gut, da, wenn wir in den Bildstein rüber können. Bildstein ist praktisch immer voll am Samstagabend und am Samstagnachmittag und am Sonntagmorgen. Da ist die Kapelle gesteckt voll und im Sommer auch hinten in der Arena aussen noch Haufen Leute. Aber sonst in den Pfarreien aussen, ich bin manchmal so enttäuscht. Ich war die letzte Woche, am letzten Samstag in einer Pfarrei in der Nachbarschaft, eine Riesenkirche. 30 Leute. Am Sonntag waren es ein bisschen mehr, bei 50 vielleicht.
Was müssen wir machen, dass das wieder aktiviert wird?
Also wie gesagt, die wirklich praktizieren, müssen einfach ein Beispiel geben. Wir müssen mit dem Beispiel die anderen hinreissen. Aber wenn sie denken, dass es Familien gibt, die ihre Kinder zum Ministrieren vor die Sakristei durchbringen und dann wieder abreisen und nicht in die Kirche kommen, und dann das Kind wieder abholen nach der Messe. Das ist doch einfach ein Problem für eine katholische Familie, die will katholisch sein. Die verschiedenen Radiosender, die wir haben, die sind schon sehr gut. Das sieht man immer wieder, wie das wirklich katholisches Gedankengut ins Volk rausbringt. Aber eben, das sind auch immer die Leute, die sonst schon praktizieren, die das gehört haben. Die hören die Radiosender, die katholischen.
Wie sieht der Nachwuchs von den Oblaten aus?
Ja, eben, es tröpfelt auch wie bei den Mönchen auch. Wir haben jetzt einen einzigen Noviziat in der Mönchsgemeinschaft. Und ich habe noch kein Ding gehört, dass jemand anders in Aussicht wäre, dass noch jemand käme. Also wir müssen einfach wieder warten, bis wieder jemand anklopft. Wir haben immer ein paar junge Leute, die kommen. Und es ist also ganz komisch auch. Wir haben ja so lange die Lourdes-Wallfahrt geführt, über 30 Jahre, 40 Jahre sogar. Der Bruder Leo, der damals geheilt worden ist in Lourdes, und der Bruder Bernhard, der jetzt noch da ist und in der Verwaltung arbeitet. Die haben ja alles da, was sie können. Und wir haben so viele junge Leute immer gehabt und haben sie jetzt auch wieder in diesen jährlichen Tagungen vom Lourdes-Personal. Das sind alles junge Leute. Aber von denen ist überhaupt noch nie einer gekommen und wollte eintreten bei uns. Das ist das Komische, wo doch eigentlich so marianisch und gläubig wären, die Leute.
Haben Sie schon einige Personen darauf angesprochen?
Also ich selber nicht, weil ich selber mit diesen Kreisen nicht viel zu tun habe. Ich war seinerzeit zweimal zu Lourdes als Prediger für den ganzen Zug. Ich habe dort dann alle Prediger gehalten, zwei Jahre nacheinander, 72 und 73. Aber seither war ich nicht mehr zu Lourdes und habe auch eben keine nähere Beziehung zu diesen Kreis, die jetzt alle noch zusammenkommen bei uns. Aber der Abt ist dabei. Und eben der Bruder Bernhard und verschiedene Leute von uns sind dabei. Ich weiß nicht, wie weit das die Werbung für das Kloster. Aber also ich habe das immer ein bisschen empfunden, dass das so von dieser Seite gar niemand kommt. Also der jetzige Noviz, der ist zwei, dreimal bei denen zu Lourdes gewesen, das weiß ich.
Pater Bello, Sie begleiten die Oblaten. Was bedeutet das für Sie und was beinhaltet die Begleitung?
Also mich hat der damalige Abt Marianne, der jetzige Weihbischof Marianne von Chur, Zürich-Dietig, damit beauftragt. Von 08 habe ich das übernehmen. Ich weiss noch gut, das erste Mal hat er gesagt, er hätte den Einkehrtag Anfangs Jänner noch. Und nachher, 14 Tage vorher, sagte er, du machst du das gerade, hast du gerade mit dem anfangen. Und dann musste ich natürlich mit Hochdruck hinter die drei Vorträge, die ich da halten musste. Und so ist es so. Ich muss jetzt seither einfach die jährlichen Zusammenkünfte organisieren. So ungefähr vier bis drei Wochen vorher schicke ich einen Einladungsbrief schicken und sage, der bis dann und dann müsst ihr euch anmelden, wegen der Küche und wegen dem Zimmer, wenn's beim Ding übernachten müsst, beim Weekend da übernachten, müsst ihr es also vorher anmelden oder abmelden. Und nachher muss ich den Vortrag parat haben und muss dafür sorgen, dass eben alles abläuft, jedes Mal möglichst störungsfrei.
Und wie lange sind Sie jetzt schon in dieser Funktion?
Eben seit Anfangs 08, habe ich das übernommen. Also es ist praktisch das 10. Jahr jetzt. Wie lange das ich noch machen kann, weiß ich nicht. Ich bin auch schon 87 jetzt. Das ist ein Jahrgang 30. Die Leute gehen gründlich den Kiefer runter, wenn ich sage, ich sei so alt. Weil ich noch relativ laute Stimme habe. Da meinen immer alle, ich sei noch eine Jugendkraft. Ich muss halt sagen, ich bin leider schon so alt. Aber ich habe mir gut gesagt, solange du willst, will ich auch.
Da kommen sie Kraft über von Jesus.
Und das ist eigentlich für mein ganzes Priesterleben die Losung gewesen, solange das du willst, will ich auch. Solange das ich darf, will ich auch. Thank you.
Wir sind zurück in der Sendung, wo es um die Oblatengemeinschaft geht. Der Pater Benno Hecklin wird uns einige weitere Gedanken darüber mit auf den Weg geben. Wie sind Sie denn Priester geworden, Pater Benno?
Ja, das ist eigentlich noch eine gute Frage. Ich weiss, dass das so wichtig ist, dass junge Leute darauf angesprochen werden. Und bei mir war es tatsächlich so. Ich war Ministrant im Lehrschwesterninstitut Menzingen. Das ist meine Heimat. Und bin von 38 bis 44, bis ich auf Heinzile ins Gymnasium gegangen bin, war ich Ministrant im Mutterhaus mit der grossen Kuppel. Man sagt ja nicht umsonst, sondern Vatikan und Mutikan. Und damals ist, wo die Schwester Pascalina Lehnert beim Pius XII. Haushälterin war, ist jetzt geheissen, die Kirche werde von Menzingen ausgeleitet, weil die Schwester Pascalina musste den Menzinger Generaloberin folgen und der Papst musste Pascalina folgen, Pius XII. Und darum hat man gesagt, die Kirche werde von Menzingen aus dirigiert. Und dort in dem Vatikan, Mutikan, Menzingen, habe ich ministriert. Und eins in der 6. Klasse hat eine Schwester nach der Kommunion mich gefragt, willst du eigentlich nicht Priester werden? Und das ist bei mir eingefahren. Und der Gedanke hat mich nicht mehr losgelassen. Aber ich habe 2 Jahre nicht Ruhe, etwas zu sagen, daheim, weil mein ältester Bruder, der nachher Arzt war, der hat zuerst Simmensee angefangen und hat gemeint, er werde auch Pater, Missionär, und hat dann halt einfach gefunden mit der Zeit, nein, das ist nichts für mich, und hat dann gewechselt nach Einsiedeln in die 6. Klasse und hat dort die Matura gemacht. Und er ist dann der Erste, wo ich es gesagt habe, in der 2. Sek, wo ich der erste Drittel von der 2. Sek war vorbei gewesen, und dann habe ich mein Bruder hat gesagt, du, ich könnte eigentlich studieren, ich könnte Priester werden. Und dann hat er gesagt, ja, das musst du dem Vater sagen. Und dann habe ich dann noch ein paar Tage umgedrückt und dann bin ich dann zum Vater ins Büro und habe gesagt, du, ich will auf Einsiedeln gehen, das Gymnasium machen und nachher Priester werden. Und der Vater war ein sehr religiöser Mensch gewesen, vor allem für die Missionen. Und deshalb war ich auch in der Mission. Und bin tatsächlich dann ausgesandt gewesen als junger Priester. An den 61 hat mich der Kardinal Agacanian in St. Gallen, der grossen Aussendung vom Fastenopfer, hat er mich ausgesandt nach Tansania. Und dann musste ich daheim bleiben, weil ein anderer austreten ist. Der mit mir seinerzeit Profess gemacht hat und mit mir geweiht wurde, ist im gleichen Jahr, der ist dann austreten und hat geheiratet. Dann musste ich daheim bleiben. Und seither war ich einfach dort zuerst in Freiburg und nachher habe ich das Studium gemacht, dann 2 Jahre in Rom, Kirchenrecht. Und nachher bin ich hier in Freiburg dann noch Vizemeister geworden. Und hier, wo wir das erste Jahr dort waren, hat der erste Prior dann abgegeben. Dann haben sie mich gewählt als Prior. Und dann war ich 16 Jahre oben in diesem Kloster zu Zuznach. Und habe dann nachher ein Sabbatjahr gemacht in Jerusalem. 7 Monate war ich in der Dormitio-Abtei gewesen. Und nachher habe ich halt einfach wieder verschafft zu Hause. Bibliothekar, Aushilfe. Und seit 10 Jahren habe ich die MFM, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, auch 2 Gruppen, wo ich alle Monate in Gottesdienst habe und zwischendrin so muss einspringen als Beichtvater. Immer wieder bei einem grossen Wallfahrten auf Einzelnen und so. Und Bildsteinen. Und so war es einfach mein Leben so.
Können Sie ein paar Worte zu der MFM machen?
MFM, das sind die Marianischen Frauen und Mütter. Die sind 20-jährig. Die sind vor 20 Jahren gegründet worden. Als Gebetsgruppe, eben zur Aktivierung von der Kirche. Vom Glauben in der Kirche. Und die haben regelmässig in ihren Gruppen haben die jeden Monat einen Anbetungstag. Da kommen sie zusammen für eine Stunde Anbetung, Rosenkranz, Beichthören und die Heilige Messe mit der Katechese. Ich habe schon zu Zug ausgeholfen, habe zu Maurisch ausgeholfen, habe Ermeschwil und Uznach Festo. Also ich bin ziemlich bekannt in diesem Club. Und dann habe ich sehr viel Beichtkind bei denen, wenn ich gerade Beicht höre. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Ich habe bis jetzt arbeiten und darf weiter einarbeiten. Und die Leute hören mich gerne predigen. Ich darf das ruhig sagen, aber das ist eine Gabe Gottes, wo ich eine gute Stimme und ziemlich klare Sprache. Und die klare Sprache verdanke ich auch einem Professor zu Einsiedeln. Der hat mich einmal in einer Prüfung über das Kanalsystem, Geografie in Holland, hat er mich geprüft. Und 10 Minuten lang hat er nach jedem Satz gesagt, falsch, falsch. Und ich habe nicht mehr gewusst, was ich sagen muss. Und zuletzt sagt er, Kanal, Kanal. Wissen Sie, ich habe immer so gesagt, Kanal, als Innerschweizer, ich bin ja Zucker, so richtig schweizerisch, Kanal. Und von dem Tag habe ich meine Sprache gepflegt. Und darum verstehen Sie mich jetzt überall, in jeder Kirche. Dann das letzte Wort. Es gibt einige Leute, die andere überhaupt nicht verstehen. Und bei mir verstehen sie jedes Wort. Ich kann nichts dafür. Es ist eine Gabe Gottes und ich bin dankbar dafür. Ich weiß, dass das für viele Leute eine Erleichterung ist und eine Freude ist. Und damit freue ich mich auch, dass ich etwas tun darf bei der Heiland.
Sie haben erwähnt, dass Ihr Vater sehr gläubig war. Wie sind Ihr als Familie gross geworden?
Wir waren 9 Kinder. Ich bin der 6. Und jetzt bin ich der älteste von noch 4 Lebenden. Ja, sie sind gerade letzte, vor 6 Wochen, ist die zweitälteste Schwester gestorben, mit 97. Aber wir sind froh, dass sie sterben durfte. Sie ist schon langsam dement geworden. Sie konnte nicht mehr allein sein. Die Kinder hatte sie keine gehabt, leider. Aber sie war sehr, gegen Nichten und Neffen, sehr mütterlich. Sie hatte sehr viele der Ferien gehabt, immer. Und wir hatten also eine einfache Jugend gehabt. Der Vater hat streng gearbeitet. Wir hatten ein Eisenwarengeschäft gehabt. Und was heute Landi macht, hat er privat gemacht. Mit Kunstdünger gehandelt und Obsthandel und Handel mit gebranntem Wasser und so weiter. Das war eingetragen im Handelsregister. Also wir haben anständig gelebt und haben alle eine Lehre machen und sind ausgebildet worden. Zwei haben also können akademische Studien machen, Medizin und Theologie. Das heisst, bei mir hat er ja noch bis zur Matura müssen zahlen, der Vater. Dann habe ich jetzt das Kloster übernommen, meine weitere Ausbildung. Und wir haben sehr eine gläubige Mutter und einen gläubigen Vater gehabt. Der Vater ist jeden Tag in die Frühmesse gegangen, bevor er angefangen hat zu arbeiten. Und die Mutter später auch. Wo sie hat können, wo die Kinder draußen waren und sie mussten morgen schauen, dass alle in die Schule kommen. Und so, wir haben viel gebetet in der Familie, auch Rosenkranz und so. Vor allem im Winter, so um die Weihnachtszeit, also um Klauszeit, um Weihnachtszeit, gerade Adventszeit, haben wir sehr viel Rosenkranz gebetet. Und so, frühe Kommunion, haben die letzten 60 gemacht. Wir dürfen ein Jahr vor den anderen zur Kommunion gehen. Wir sind vorbereitet worden von der Kindergartenschwester im Institut zu Menzingen. Und so sind alle gläubig durchs Leben gegangen.
Und bereits in der zweiten Sek haben Sie Sehnsucht nach Gott verspürt?
Ja, in dem Sinn, ja. Ich bin immer gerne in die Kirche gegangen. Wir haben auch fleissig kommuniziert und sind regelmässig auch zur Beicht gegangen. Das war damals noch so gewesen. Dass das Kind praktisch von der katholischen Familie in unserem Dorf sind praktisch alle so jeden Monat mindestens eins. Und wir sind alle 14 Tage gegangen. Und Mutter hat alle nachgerufen, mach's recht, gell Bruno?
Aber jetzt sind Sie der Pater Benno.
Ja.
Wie sind Sie zu dem Name, ehrwürdigen Namen gekommen?
Das ist der Pater Benno Gut, der spätere Abt von Einsiedeln und Abprimas und Kardinal. Der war mein Präfekt, als ich auf Einsiedeln kam. Der war damals Internatspräfekt. Und der hat mir noch den letzten Platz, den er gehört, reserviert. Und der Vater ihn bittet, ich möchte eben noch im Herbst 1944 auf Einsiedeln kommen. Und er hat gehofft, ich komme zu Einsiedeln ins Kloster. Und ich wollte einfach eine Mission. Und dann wollte ich wenigstens ihn trösten. indem ich eben seinen Namen genommen habe. Wir sind gute Freunde geblieben, bis er gestorben ist als Kardinal. Ich war dann noch eine Beerdigung, als er gestorben ist als Kardinal.
Ist der heilige Benno auch Ihre Lieblingsheilige, die Sie für
die Kirche haben? Ja, also ich bin Namenspatron im Kloster. Die meisten Leute gratulieren mir immer am 16. Juni. Dort ist der Benno von Meissen, das ist der Bischof von Meissen. Der Benno von Einsiedeln ist ein seliger Mönch, ist einer der Gründer von Einsiedeln. Er ist als Kanonikus, also als Domherr von Straßburg, ist er mit dem damaligen Gründer von Einsiedeln. Wie hat das schon geheißen? Ich weiß es jetzt im Moment nicht. Er ist auf Einsiedeln und hat dort mit dem eine Klausel gegründet, also im Finsternwald. Und nachher ist der Benno zurückgerufen worden als Bischof von Metz im Melsass von Gesen. Ist aber nach kurzer Zeit von seinen Find geblendet worden und ist dann als Blinde wieder zurück nach Einsiedeln und ist dann gestorben und wird als Seliger verehrt im Kloster. Also einer der Gründer.
Schön, danke vielmals, Pater Benno. Möchten Sie noch ein Abschlusswort an uns richten?
Ja, also ich kann nur immer wieder bitten, betet, dass es besser wird in der Kirche Gottes. Dass die Taufte wieder zu ihrem Taufgelöbnis stehen, dass sie wirklich auf Gott vertrauen, auf Gott bauen und in dem Vertrauen auf Gott versuchen, auch die Welt zu bessern. Wir sind ja für das da, dass wir Menschen zu Gott führen. Dass die Menschen gläubig werden, dass die Menschen an Gott glauben und das Glaube, dass Gott uns seinen Sohn geschickt hat, Jesus Christus. Und so segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Danke vielmals, Pater Benno, für das spannende Interview und Ihre Offenheit. Und so wünsche ich Ihnen...
Ich habe nichts zu verbergen.
So wünsche ich Ihnen und Ihrer Gemeinschaft einfach reichen Gottes Segen. Danke, Pater Benno.